Prozedurales Denken. Ein Podcast von Raban Daniel Fuhrmann mit prozedurologischen Beiträgen zur Begründung menschenmachbarer Hoffnung.
Ja, herzlich willkommen. Unsere Reise in Irland neigt sich so langsam aber sicher dem Ende zu. Und genau, wir machen jetzt noch eine Folge, die so ein bisschen auch das Thema des Reisens aufgreift. Ja. Und nachdem wir ja Transzendenz und Transformation genommen haben, machen wir das Thema Transport. Ja? Das passt ganz gut auch zu der ersten Folge, die wir hatten. Da ging es ja um das Thema Reisen, Urlauben. Ja? Und das ist natürlich ja so ein bisschen auch der ganze Clou, weil man natürlich sagen kann, also Transport ist natürlich mal sagen, ohne Transportmittel würde natürlich Reisen, vielleicht Urlauben, ja, Urlaubsreisen natürlich deutlich weniger Menschen möglich sein. Ja, denn die einzige Alternative wäre ja dann per Pedes zu Fuß, also auf Wanderschaft zu gehen. Auch das gab es natürlich viel. Ja. Und wir hatten ja schon mal den Begriff der Völkerwanderung. Ja, die sind wirklich zum größten Teil zu Fuß unterwegs gewesen. Und die meisten Jäger- und Sammler-Kulturen und Völker waren ja auch in erster Linie zu Fuß unterwegs. Man geht davon aus, dass so um die Jahrhundertwende, also um 1900, so ein durchschnittlicher Landbewohner in Deutschland mindestens 10 Kilometer am Tag gelaufen ist. Ja, also nicht nur quasi war man ständig vom Haus in den Stall und was auch immer, sondern man muss ja auch auf die Felder raus und mittags zurück und so weiter und so fort. Was dazu führte, dass die Felder, dass die Dörfer auch relativ dicht beieinander lagen. Ja, weil es hatte ja keinen Sinn, irgendwo Felder zu haben, wo man erstmal 3 Stunden hinlaufen muss. Ja, also das Ziel war natürlich, dass ich morgens zum Feld hingehen kann und vielleicht sogar mit der Alpha zum Mittagessen nach Hause zurückgehen und dann Nachmittag nochmal hin und dann quasi vorm Abendläuten nochmal zurück. Genau, also im Prinzip war das Idealbild immer, man entfernt sich nicht weiter, wie man bildgesprochen auf den Kirchturm sieht und die Kirchturmuhr hört, beziehungsweise die Glocke hört und mit den Glocken wurde jetzt eigentlich das Angelusgebet, also um 12 Uhr wurde geläutet und so weiter und so fort. Also es gab feste Zeiten und das war auch der Rhythmus. Ja. Aber hier geht es jetzt eben genau um die Frage, wie eigentlich wir das Thema des Transportes prozeduralisieren können. Und jetzt kann man natürlich sagen, der Transportmöglichkeiten, also angefangen mit Schiff natürlich, wir hatten das Thema ja schon, dass diese Küsteninseln ja letztendlich viel zentraler, viel zugänglicher lagen wie irgendwelche Gebiete innerhalb des Landes. Ja, das war natürlich auch immer ein Risiko, weil man natürlich auch dadurch viel schneller auch unerwünschten Besuch bekam. Natürlich das Pferd, überhaupt kein Thema, aber das Pferd war auch eher was Privilegiertes. Also es gab natürlich Reitervölker, aber die meisten Kulturen bei uns in Europa, da war das Pferd eher etwas für die Krieger, für die Fuhrleute. Und natürlich später, das ist die große Revolution, natürlich Eisenbahn und Verbrennungsmotoren. Und wir hatten ja schon beim Thema der Transformation darauf hingewiesen, dass diese Innovation im Bereich der Transportmöglichkeiten zum Beispiel unsere Städte massiv transformiert haben. Ja, also das heißt, wir haben ganz andere Möglichkeiten auf einmal gehabt, wo wir wohnen. Ja, man musste jetzt nicht mehr ganz in der Nähe vom Arbeitsplatz wohnen, sondern man kann im Englischen sagt man ja to commute, ja, man kann eben pendeln. Ja, und es gibt ja gar nicht so wenige Menschen, die über eine Stunde täglich pendeln. Als ich in Mexico City Anfang des Jahres war, habe ich, weil es ja so eine Mega-Mega-City ist, eigentlich jeden Mexikaner, den ich begegnet bin, immer gefragt, wie weit sie pendeln. Und ich hatte gar nicht wenige, die erzählt haben, dass sie 1,5 Stunden auf ihrem Weg haben. Also das heißt, sie sind mindestens 3 Stunden am Tag unterwegs. Ja. Muss man sich mal vorstellen, was das heißt. Das ist natürlich mit Transportmitteln. In Mexico City zum Beispiel gibt es ein Viertel, was so ein bisschen auch eher ein Problemviertel ist, oder wie auch immer man das nennen will, ein Elendsviertel. Das liegt so am Berg. Und da hat man also eine ganz typische Gondel, wie man sie so aus den Alpen kennt, Gondelsystem gebaut, recht lang sogar, sind sicherlich 6-7 Kilometer Länge, und man schwebt da quasi über das Viertel hinweg, und es gibt dann immer wieder so kleine Zwischenstationen, und das ist sicherlich auch eine Möglichkeit, wie man zum Beispiel den städtischen Verkehr, ja, auf diese Art und Weise entlasten kann. Ja, also das heißt, Transport prozedural betrachtet ist eben die Möglichkeit, dass wir als Menschen eben uns translozieren könnten, könnte man sagen, also von einem Ort zum anderen kommen. Und meistens war der Vorteil gar nicht in erster Linie der Mensch, sondern das Gut. Und eine der zum Beispiel transformierendsten Transport, ja, in, man würde auch heute eher sagen Logistik, Innovationen ist ja der Container, also den typischen Stahlcontainer, gibt es ja so in Standardmaßen. Und das hat natürlich die Schifffahrt revolutioniert. Ja, ist auch übrigens interessant, ich habe das bei den Kontexttransformationen ja gar nicht eingebracht gehabt, aber dass wir heute so von Transformation reden, ja, vor 20 Jahren hätten wir den Begriff Revolution noch verwendet. Ja, durch das ich eben auch getan habe, also man würde da nicht sagen, die Logistik ist transformiert worden, sondern die Logistik ist revolutioniert worden, umgewälzt worden, das heißt ja letztendlich Revolution. Ja. Wir kommen jetzt gerade aus einem kleinen Hafen, hier in an der Ostküste von Irland, und ja, da hat man eben beachtliche Kaianlagen gesehen, die im Niedergang sind, die verfahren, zum Teil schon eingestürzt sind. Und ja, das geht natürlich wesentlich damit einher, dass mit dem Aufkommen der Containerschifffahrt diese kleinen Häfen einfach sich einfach nicht mehr rentiert haben. Man hat heute riesige Umschlaghäfen. Ein gutes Beispiel, was man auch gut, ich sag mal, von außen beobachten kann, ist in Hamburg, ja, der Containerhafen. Da sind so gut wie keine Menschen mehr unterwegs. Das wird überwiegend alles automatisch betrieben. Und also da hat die Digitalisierung gemeinsam mit der Containerschifffahrt dazu beigetragen. Und das ist das eigentlich Revolutionäre, oder das Transformierende besser gesagt, dass die Stückkosten des Transports, ich sag mal, fast zu vernachlässigen sind. Dadurch ist es möglich geworden, das ist ja nicht unwesentlich dann auch für den Aufstieg Chinas gewesen, zur Exportmacht, dass man einfach auch ganz billige Güter in China herstellen kann, weil einfach die Transportkosten nicht mehr groß ins Gewicht fallen. In Zeiten, wo man noch Stückgut hatte, das war ja davor, also wo das Zeug alles noch verpackt wurde, in Kisten, in Säcken, in Tonnen, sagt ja oft so die Tonne, das Fass, besser gesagt, war der Container des Mittelalters, musste das alles noch mühsam entladen werden. Und das heißt, man brauchte noch relativ viel Manpower, Hafenarbeiter. Und wenn dann noch damit verbunden war, dass man auf dem Festland dann auch kein Eisenbahnnetz hatte, was direkt bis an den Hafen heranführte, dann musste das also dann auch umgeladen werden. Entweder auf irgendwelche Karren, ja, irgendwelche Wägen, Pferde gezogen oder im Zweifelsfall sogar auf Eselsrücken. Also das ist die Transportpraxis gewesen, wie sie im Prinzip bis noch weit ins 20. Jahrhundert hinein in weiten Teilen der Welt üblich waren. Und natürlich wurde dann immer mehr auf Lastwagen und Eisenbahnen umgeladen. Aber die eigentliche prozedurale Revolution ist natürlich, dass das Ganze nahtlos ineinander übergreift und dass also gar nicht mehr groß in irgendeiner Art und Weise hier es erforderlich ist, dass der Mensch dann in Erscheinung tritt, sondern es läuft mehr oder weniger automatisch alles ab. Und bisschen dazu, was man so mit Industrie 4.0 und Handel 4.0 meint, also dass in dem Moment, wo ich im Supermarkt etwas kaufe, im Prinzip die gesamte Produktions- und Logistikkette angestoßen wird. Und das wäre eben nicht möglich, wenn man diese Just-in-Time Production hätte. Und Just-in-Time heißt natürlich auch, dass der Transport am Schnürchen klappen muss. Also ich muss im Prinzip nur sagen, innerhalb von kürzester Zeit alles, was ich benötige, quer durch die Welt schippern können und auf diese Art und Weise auch sicherstellen, dass ich da immer entsprechend versorgt bin. Ja, das ist einfach mal so ein kleines Beispiel, ja, für wie der Transport unsere Welt verändert hat. Ich bin jetzt gerade hier so ein bisschen am Stocken, weil tatsächlich immer auch der Verkehr stockt, denn wir fahren gerade durch ein wunderschönes kleines Bergdörfchen mit sehr engen Straßen, aber fast viel Verkehr. Und da muss man sich also dann mit entgegenkommenden Verkehr dann so ein bisschen arrangieren und so Stück für Stück vortasten. Und auch das ist natürlich ein Beispiel. Unsere alten Straßensysteme und die alten Ortschaften sind natürlich gar nicht ausgelegt gewesen für diese Art von Transportmöglichkeiten, die wir heute haben. Die Autos heute sind ja auch eher breiter wie früher so. Aber bevor ich jetzt wieder, das ist ja immer so ein bisschen die Gefahr, anfange jetzt zu sehr zu versuchen, als ob ich jetzt hier als Verkehrswissenschaftler mich über das Transportwesen auslasse, will ich das einfach nochmal ganz bewusst prozessieren. Und wie gesagt, das Prozessieren beginnt immer mit der Frage, wozu? Ja, also wozu ist Transport da? Und wie ich gesagt habe, Transport ist natürlich dafür da, dass man von A nach B besser, schneller, sicherer kommt, aber besonders, dass man Güter von A nach B besser, schneller, günstiger, zuverlässiger bekommt. Und das bedeutet natürlich, dass wir auf diese Art und Weise diese lokalen Strukturen, die lokalen Netzwerke und Wertschöpfungsketten einfacher durchbrechen können. Das ist auch ein Vorteil. Also hatte das bereits schon erwähnt, dass die Hungersnot, die Hungersnöte, auch wir hatten zum Beispiel 1849 in Deutschland auch noch eine Hungersnot. Ich weiß jetzt zumindest vom Odenwald. Und das war schlicht und einfach so bis zur Entwicklung der Eisenbahn, also eines halbwegs geschlossenen Eisenbahnnetzes, war das natürlich Fakt, dass die Lebensmittel nicht weit transportiert werden konnten. Der Transport der Lebensmittel wäre viel zu teuer gewesen. Ein einfacher Bauer oder Handwerker hätte es sich gar nicht leisten können, Getreide zu kaufen, was also über vielleicht sogar mehrere hundert Kilometer transportiert worden wäre. Das bedeutete, wenn in deiner Gegend eine Missernte war, dann hat es dir nicht geholfen, wenn, ich sag mal, 500 Kilometer weiter, also wenn im Odenwald Missernte war, hat es dir nicht geholfen, wenn zur gleichen Zeit in Schlesien es genug Getreide gab. Das konnten sich im Prinzip nur wenige leisten. Und deshalb gab es dann also auch immer wieder diese Hungersnöte, bis eben die Eisenbahn die Möglichkeit gegeben hat, wie gesagt, die Kosten, die Transportkosten eben auch so weit zu senken, dass es sich auch gelohnt hat und die Kosten quasi gedrückt hat. Also das heißt, es ist immer so, wenn man heute das so ein bisschen idealisiert und sagt, wir wollen gerne lokale Wertschöpfungskreisläufe, ist das immer schön, aber es heißt faktisch, dass viele es sich nicht mehr leisten können. Man kennt es ja, wenn man auf dem im Wochenmarkt einkauft und also dann ausschließlich Produkte aus der Gegend kauft, das wird schnell teuer. Wir haben das jetzt hier auf dem Urlaub auch das ein oder andere Mal gemacht. Das ist natürlich wunderbar. Ja, und man hat also auch immer ein ganz besonderes Gefühl und genießt das auch besonders. Und Meistens ist es natürlich damit auch verbunden, dass, was man da bekommt, also dann auch eine lokale Spezialität ist. Also es ist natürlich dann auch etwas Eigenes, nicht nur Regionales, sondern man trinkt dann eine ganz besondere Form von Ingwer, Bier zum Beispiel, ja, Ginger Beer und so weiter und so fort. Und das heißt natürlich dann also auch nochmal so eine Art eigene Note. Ja, also das heißt, um so ein bisschen zum Klimax zu kommen, ja, das Prozedurale des Transportierens liegt genau in der Sache, nämlich, dass man im Prinzip die Art und Weise des Transportierens selbst ja kontinuierlich weiterentwickeln und weiterdenken muss. Ja, also das heißt, die ganze Logistikbranche ist ja im Prinzip eine Antwort darauf, dass man jetzt auf einmal beispielsweise über Containerschifffahrt und über die Möglichkeit in Echtzeit komplette Wertschöpfungsketten ja letztendlich überwachen zu können und koordinieren zu können und das auch noch ohne dass irgendein Mitarbeiter da sitzt und quasi Bestellungen aufgibt, sondern das läuft automatisch. All das sind natürlich, muss man sagen, ganz neue Anforderungen, die es ja auch dann in extra Studiengängen gibt, wo man also genau diese neue Form der Logistik quasi studieren kann und lernen kann. Und es gibt ja manche, die sagen, dass faktisch das das jetzt Aldi ist oder ob das jetzt auch selbst so ein Werk ist wie BMW, ja, dass manche, die sagen, das sind eigentlich in erster Linie Logistikunternehmen. Ja, warum? Bei Aldi ist es noch am besten nachzuvollziehen. Also die stellen ja nichts her. Alles, was sie verkaufen, wird von anderen hergestellt. Und man kennt das ja noch so, Aldi fing ja an, dass da einfach eine ganze Palette hingestellt wurde. Also sie hatten nicht mal Regale, sondern wurde einfach vom Lastwagen im Prinzip einfach eine ganze Palette mit, keine Ahnung, Haarmilch hingestellt und sowas. Das hat natürlich die Kosten massiv gesenkt. Ja. Und in erster Linie war es natürlich klar, eine sehr clevere Einkaufspolitik, also dass man einfach große Mengen abnehmen konnte. Aber das Ganze hätte nichts gebracht, wenn wir nicht zur kleinen Zeit einfach hervorragende Logistikmeister gewesen wären. Also sehr genau zu überlegen, wie stellen wir sicher, dass ja, unsere gesamten Läden immer jederzeit genau die Menge an Gütern haben, die quasi, ich sag mal, nachgefragt wird, nicht mehr und nicht weniger. Und aber auch bei einem Automobilhersteller wie BMW klingt das ja auch erstmal ein bisschen widersinnig, wo wir sagen, ja, die stellen doch Autos her. Ja, das tun sie auch, die Endmontage machen die tatsächlich, aber ein Großteil, ich habe jetzt vergessen, wie viel das ist, ich meine um 70% oder irgendwas, bin auch nicht ganz sicher, ob das bei BMW ist. Also ein nicht unwesentlicher Teil der Teile, die in so einem Fahrzeug wie BMW oder Porsche oder was auch immer sind gar nicht hergestellt worden von BMW selbst, sondern auch hier geht es natürlich darum, klar, BMW entwickelt die Fahrzeuge, aber alleine schon bei der Entwicklung des Fahrzeuges ist man stark abhängig von seinen Zulieferern. Wenn die irgendwas Neues entwickelt haben, dann erzählen die das natürlich BMW und die überlegen das, ob die das gebrauchen können, ob das ein Wettbewerbs- oder ein Qualitätsvorteil hat, der vom Kunden angenommen wird. Aber das Entscheidende ist natürlich, sicherzustellen, dass bei der Produktion, da kommt dieses Just-in-Time ja auch her, ja, dann, wenn man genau welches Teil auch immer braucht, es genau dann am Fließband quasi bereitsteht. Das heißt aber, dass man möglichst wenig von dem Zeug auf Lager haben will. Ja, also das ist, früher hätte man einfach, ich sag mal auf gut Deutsch, mal Felgen auf Verdacht hergestellt. Also nehmen wir mal, man hätte eine Maschine, die Felgen herstellen kann, dann hätte man einfach Felgen hergestellt und sie gestapelt und hätte, wenn man dann, ich sag mal, eine Felge gebraucht hätte, oder vier braucht man ja meistens beim Auto, hätte man die aus dem Lager sich kommen lassen. Und jetzt ist es so, dass das alles eben automatisiert ist. Das heißt, im Prinzip wird die Felge erst relativ kurz vor dem Montagezeitpunkt hergestellt. Ja, das heißt, man weiß ganz genau durch die Bestellungen, wie viele Fahrzeuge welche Art und Felge brauchen. Und erst wenn, ich sag mal, absehbar ist, so, wir brauchen jetzt in einem Tag oder in zwei Tagen, je nachdem, ja, wie lange das Ganze dann läuft, die Felge, dann geht, wie man sagen, elektronisch die Bestellung raus. Und man sagt dann zum Teil ja auch, dass faktisch die Autobahn zu so etwas wie der Lager geworden ist. Also die Zeit, die zwischen der Herstellung und dem Einbau der Felge passiert, ist im Prinzip möglichst kurz zu halten. Und in erster Linie ist das die Zeit, die im Prinzip, ich sag mal, der Lastwagen mit der Felge unterwegs ist. Und ja, das alles wird unsere Arbeitswelt auch weiter noch massiv verändern. Also man spricht heute gerne, wie gesagt, von diesem Industrie 4.0. Was man damit meint, ist faktisch, dass einfach Maschinen mit Maschinen kommunizieren. Ja, das heißt, die, ja, im Prinzip der Roboter, nenne ich das mal, der die Felge einbaut, ja, der ist verbunden mit der Fabrik, wo die Felgen hergestellt werden, ja, und der, ja, ist verbunden natürlich mit einem Zentralrechner, der das Ganze, den ganzen Produktionsprozess überwacht. Und all diese, ich sag mal, Koordinierung, wann was wie ausgelöst werden muss und hergestellt worden muss und bereitstellen muss, all das läuft ausschließlich über die IT. Machen wir eine kurze Pause. Ja. Gut, genau. Das war eine kleine Unterbrechung. Und ja, weiter geht's mit dem Versuch, das so ein bisschen zusammenzufassen. Also wie gesagt, das Ganze passt natürlich sehr gut auch zu diesem ganzen Motto Exkursion, wir sind unterwegs, ja. Wir sind unterwegs mit einem Mietwagen. Und dieses Unterwegssein, also zumindest bei mir ist es so, ich kann mich, wenn ich unterwegs bin, tatsächlich besser konzentrieren, wie wenn ich still bin. Ja, also beim Gehen zum Beispiel oder auch beim Autofahren kann ich hervorragend mich konzentrieren und führe eigentlich am liebsten auch gerade die schwierigen Gespräche im Gehen und habe ja auch eine Fülle von Seminaren, Methoden und so weiter und so fort, die ich da anwende. Zum Teil nennen wir dann deutsche Methoden, dann durch eine Promenade oder platonisches Gespräch, ist ja auch ein etablierter Begriff, also ganz bewusst dieses, zum Teil wandelt man auch, also die klassische Wandelhalle, die Stoa, in Antike ist ja entstanden, wenn man gegangen ist. So. Aber das war eben alles, wie gesagt, der ganze Clou ist ja eben, das war gerade nicht das war im Prinzip ohne Transportmittel, ja, sondern das war wirklich, dass man da zu Fuß unterwegs war. Und das Besondere an unserer heutigen Zeit ist eben, dass wir durch diese Möglichkeit des unglaublich günstigen Just-in-Time Transportierens scheinbar im Prinzip die gesamte Welt zusammengerückt haben. Also man kann heute eben Mangos aus Guatemala, die frisch eingeflogen sind und so weiter und so fort essen. Und all das Ganze macht natürlich, vermittelt erstmal auch so ein Gefühl, dass quasi die Welt ein großes Dorf ist, ja, und wir alle da eigentlich überall zu jeder Zeit sein können. Natürlich nicht körperlich, aber wenn wir wollten, könnten wir auch einfach über den fliegen. So. Und das Ganze ist aber eben, wie ich auch so versucht habe aufzuzeigen, sehr anspruchsvoll. Das Transportwesen ist extrem anfällig. Wir haben es ja auch jetzt festgestellt, als dieser eine Containerfrachter im Suezkanal sich quergestellt hat, also wie schnell da die Preise für bestimmte Güter in die Höhe gegangen sind. Und die Angst, die natürlich jetzt im Augenblick wahrscheinlich riesig wäre natürlich, dass wenn jetzt ein Krieg von China mit Taiwan ausbrechen würde, beispielsweise dann eben auch wichtige Güter auf einmal dann nicht mehr zur Verfügung stehen. Also von dem her ist ja jetzt im Augenblick auch eine große Bewegung zu überlegen, müssen wir nicht die Fertigung zumindest von wichtigen Produkten wieder stärker zurückholen. Und was heißt das jetzt aus prozeduraler Sicht? Damit will ich schließen. Aus prozeduraler Sicht heißt das, dass wir uns eben selbstverständlich einfach sehr stark kümmern müssen. Das ist hier der Kern des Prozeduralisierens. Wir stellen uns immer die Frage, wie müssen wir uns selbst um das Transportieren kümmern, damit es den vielfältigen Anforderungen bestmöglich gerecht wird. Das heißt, wir gehen davon aus, dass das nicht trivial ist. Wir gehen davon aus, dass es eigentlich ohne Nebenwirkungen ist, sondern wir sind uns bewusst, immer mehr, was die globalen, aber auch die sozialen, die menschlichen Folgen dafür sind. Ja, wenn unsere Produktion zum Beispiel von giftigen Stoffen hin verlagern in Länder, wo die Produktionsvoraussetzungen viel weniger Rücksicht nehmen, zum Beispiel auf Arbeitssicherheit. Und das ist so ein bisschen der Punkt, um den es mir hier geht. Nicht nur, weil wir jetzt hier gerade am Reisen sind und mittels eines Transportwesens unterwegs sind, sondern weil wir eben auch feststellen, dass wir ohne diese Form des des Reflektierens, des Transportierens riesige Probleme haben werden, uns richtig einzustellen auf die Zukunft. Ja, soweit, und wir haben jetzt unser nächstes Ziel erreicht.